Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Anfang des Monats hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, Kürzungen von Asylleistungen verstoßen gegen EU-Recht. Das Urteil sorgte anschließend für große Aufmerksamkeit, denn es hat weitreichende Konsequenzen für die Mitgliedstaaten. Und einmal mehr steht auch das Gericht selbst in der Kritik. Dass solche Urteile die Überlebensfähigkeit eines ganzen politischen Systems gefährden, sagt der Historiker und Autor Professor Ronald G. Asch, mit dem ich jetzt über den Fall sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Asch, können Sie unseren Hörern zunächst noch einmal kurz umreißen, welche Entscheidung der EuGH da vor einigen Tagen getroffen hat?
Ja, die deutsche Regierung hat versucht, Sozialleistungen für Asylbewerber, für die eigentlich nach den Dublin-Vereinbarungen ein anderes europäisches Land zuständig ist, zu kürzen, um diese Bewerber dann dazu zu bewegen, sagen wir nach Bulgarien, Griechenland oder Italien zurückzugehen. Und das wurde zumindest in der Form, wie es bisher gemacht wurde, vom Gerichtshof für illegal erklärt, weil die Sozialleistungen sich auch an dem orientieren müssen, was ein Staat seinen eigenen Bürgern an Sozialleistungen gewährt. Italien zum Beispiel hat einen Sozialstaat, der viel sparsamer ist, nicht bei Renten, aber eben bei Leuten, die bedürftig sind, als der deutsche. Also können die Sozialleistungen für Asylbewerber auch geringer sein. In Deutschland müssen sie großzügig sein, weil sie eben in Form des Bürgergeldes auch sonst großzügig sind. Das ist eine gewisse juristische Logik, führt aber natürlich dazu, dass es weiter sehr starke Pull-Faktoren gibt bei der Verteilung von Migranten innerhalb der EU.
Ja, der Europäische Gerichtshof, der hat also entschieden, dass Asylleistungen auch dann nicht gekürzt werden dürfen, wenn der Antragsteller ausreisepflichtig ist. Sie haben es gerade schon durchklingen lassen. Welche Bedeutung hat also dieses Urteil über den Einzelfall hinaus?
Ja, also die rechtlichen Grundlagen für diese Fälle sind vor kurzem nochmal geändert worden. Ich bin jetzt nicht genug damit vertraut, bin ja auch kein Europarechtler, welche Auswirkung das für die Rechtsprechung in Zukunft haben wird. Vielleicht wird es in Zukunft dann etwas einfacher sein, doch gewisse Sanktionen zu verhängen. Das muss man abwarten. Aber beim jetzigen Stand der Dinge heißt das natürlich, dass wie bisher diejenigen Asylsuchenden, die die Außengrenzen Europas überschritten haben, sich sehr stark konzentrieren werden auf relativ wenige Länder in der EU, wo sie sich dann niederlassen werden. Also die eigentlichen Grenzländer, die natürlich selber ein legitimes Interesse daran haben, dass nicht alle bei ihnen bleiben, werden dadurch faktisch entlastet. Die Binnenländer der EU, zu denen Deutschland gehört, mit relativ großzügigem Sozialsystem, werden weiter überproportional belastet. Und das ist schon auch einfach fiskalisch ein Problem, wie wir an den hohen Bürgergeldausgaben ja sehen.
Kritiker werfen dem Europäischen Gerichtshof seit Jahren vor, seine Kompetenzen immer weiter auszudehnen. Ist dieser Vorwurf auch aus historischer Sicht berechtigt oder gehört eine solche Entwicklung zwangsläufig zu einer immer engeren europäischen Zusammenarbeit?
Nein, ich würde sagen, der Vorwurf ist berechtigt. In der Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir mal die einschlägige Literatur angesehen und ich war dann sogar fast etwas erstaunt, dass unter Europarechtlern, natürlich nicht bei allen, aber doch bei vielen Europarechtlern man die Meinung findet, dass es so etwas wie einen Competence-Creep gibt durch die Urteile des EuGH, dass also durch die Hintertür die Kompetenzen der EU immer weiter ausgeweitet werden, und zwar in Gestalt von Case Law, also Einzelfallurteile. Und das hat tatsächlich schon in den 60er Jahren begonnen. Schon in den 60er Jahren hat der EuGH sich auf den Standpunkt gestellt, das Europarecht hat einen absoluten Vorrang vor dem nationalen Recht, hat sich als Motor der Harmonisierung des europäischen Rechtes und der Durchsetzung dann später des Binnenmarktes verstanden und steht eigentlich auf dem Standpunkt, dass die vier Grundfreiheiten, die im Binnenmarkt gelten, einen absoluten Vorrang vor allen anderen Rechtsgütern haben und hat das sehr extensiv immer wieder ausgelegt. Also nicht nur der bekannte deutsche Verfassungsrechtler Dieter Grimm hat das vor einigen Jahren intensiv kritisiert, sondern das gilt auch für eine jüngere Generation, für Europarechtlerinnen, die dieses Thema aufgegriffen haben. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil hier die demokratische Legitimität letztlich auch fehlt.
Viele Bürger haben damit zu Recht den Eindruck, dass europäische Richter zunehmend über nationale Parlamente gestellt werden. Wie außergewöhnlich ist eine solche Machtverschiebung im historischen Vergleich?
auch Politikwissenschaftler haben ja kritisiert, wie Philipp Manow etwa, dass wir im Zuge der europäischen Einigung letztlich eine Entdemokratisierung erleben. Einerseits sind schon die normalen Entscheidungsprozesse der EU, an denen das Europaparlament beteiligt ist, die Kommission, der Europäische Rat, weniger demokratisch oder zumindest lässt sich das für den Bürger weniger als demokratisch erleben und nachvollziehen als Entscheidungsprozesse auf nationaler Ebene. Andererseits ist eben auf europäischer Ebene diese Richterherrschaft, die Gestaltung von Politik durch Gerichte besonders stark ausgeprägt. Im Grunde genommen treten die Richter des EuGH nicht nur rechtsprechend auf, sondern sie schaffen neues Recht faktisch, indem sie bestehendes Recht sehr extensiv auslegen und dynamisch weiterentwickeln. Und das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung, weil damit auch das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und man darf sich dann nicht wundern, wenn es zu populistischen Revolten kommt, wie das ja in vielen europäischen Ländern der Fall ist.
Der EuGH hat in mehreren Grundsatzurteilen die europäische Rechtsordnung sehr stark geprägt. Würden Sie denn sagen, dass die europäische Integration in den vergangenen Jahrzehnten eher von Politikern oder eher von Richtern vorangetrieben wurde?
Beides spielt natürlich eine Rolle. Aber der EuGH kann durch Urteile auch einen Handlungszwang schaffen für Politiker, dann im Sinne von mehr Zentralisierung nachzubessern. Ein Beispiel ist, der EuGH hat entschieden, dass jeder Bürger der EU Gesundheitsleistungen in jedem anderen Land der EU nachfragen kann und dass dann die heimischen Sozialkassen oder Krankenkassen dafür auch zahlen müssen. Das heißt, als Deutscher kann ich mich auch in Straßburg oder Mühlhausen oder wo auch immer in Frankreich operieren lassen. Das ist für Patienten natürlich ein Vorteil. Aber das war so eigentlich gar nicht gedacht und die EU ist für das Gesundheitswesen eigentlich auch gar nicht zuständig. Sie hat da gar keine Kompetenz. Dieses Urteil des EuGH hat dann wiederum die EU genötigt, eine Direktive zu verabschieden, die einheitliche Patientenrechte für die EU festlegt. Und damit hat sich natürlich die EU eigentlich in einen Bereich eingemischt, für den sie nicht zuständig ist. Das kann man als einzelner Patient alles als Vorteil sehen, aber das beschränkt natürlich die Handlungsmöglichkeiten der nationalen Regierungen in der Gesundheitspolitik. Und das kann dann Folgen haben, die bei einem solchen Urteil gar nicht einkalkuliert wurden.
Befürworter argumentieren, der EuGH, der sichere ja gemeinsame Rechte und verhindere nationale Willkür. Kritiker sprechen dagegen von einem Demokratiedefizit. Wo sehen Sie denn die größere Gefahr?
Ich würde so sagen, es ist eine bekannte Tatsache, dass der Binnenmarkt für Dienstleistungen in Europa unvollendet geblieben ist und dass das wahrscheinlich wirtschaftlich für Europa auch Nachteil ist. Also es ist halt für deutsche Handwerker schwierig, einen Auftrag in Frankreich zu bekommen und umgekehrt und Ähnliches dieser Art. Mehr Harmonisierung in diesem Bereich wäre an sich durchaus wünschenswert, aber sie müsste eben eigentlich erfolgen auf dem Wege der Gesetzgebung, nicht durch Einzelfallurteile. Dann fehlt ihnen die Legitimität und es droht eine Situation, dass wir ein Stückwerk haben. Das heißt, einzelne Dinge sind dann vereinheitlicht, anderes nicht. Das nationale Recht, das ja weitergeht und das vom EuGH praktisch geschaffene europäische Recht stehen in Konflikt miteinander. Also man müsste eben auf dem Weg der Gesetzgebung diese Harmonisierung vollziehen. Aber es besteht ja auch, darüber ist ja gar kein Dissens, eine zunehmende Überregulierung in der EU. Viele Dinge sind in Europa mittlerweile schon streng harmonisiert, die in einem Nationalstaat wie in den USA den einzelnen Bundesstaaten überlassen werden. Und die USA funktionieren trotzdem als Nationalstaat, obwohl die einzelnen Bundesstaaten in vielen Bereichen mehr Kompetenzen haben als bei uns die Nationalstaaten. Der gesamte europäische Einigungsprozess ist eigentlich angelegt als ein Staatsbildungsprozess durch die Hintertür, weil man wusste, die Bevölkerung in den meisten Staaten wollen eigentlich ihre nationale Identität nicht vollständig aufgeben oder gar nicht aufgeben. Dann machen wir es hinter dem Rücken der Leute. Sie sollen es gar nicht merken, dass sie irgendwann nicht mehr deutsche Staatsbürger sind, sondern europäische Staatsbürger. Und die werden es dann schon akzeptieren. Das war ja auch lange Zeit der Fall, weil die EU wirtschaftlich erfolgreich war. Heute ist das so nicht mehr gegeben. Und da wächst natürlich der Widerstand. Man muss sich nur die Situation etwa in Frankreich ansehen.
Gerade in Deutschland, da spielt das Bundesverfassungsgericht traditionell eine starke Rolle. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Karlsruhe und Luxemburg in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
Karlsruhe hat immer wieder Warnschüsse abgegeben in der Vergangenheit. Das war schon beim Lissabon-Vertrag so, wo es gesagt hat, die Verfassungsidentität Deutschlands darf durch den europäischen Einigungsprozess nicht in Frage gestellt werden. Und Europa ist strukturell weniger demokratisch als der deutsche Nationalstaat. Also wenn wir immer mehr europäisieren, geht auch Demokratie verloren. Es hat dann einen offenen Konflikt gegeben, erst vor wenigen Jahren zwischen Karlsruhe und dem EuGH in der Frage der Anleihenkäufe durch die EZB. Aber was eigentlich typisch ist für Karlsruhe, es hat zwar Kritik geübt an Institutionen der EU und auch am EuGH, aber es hat nie den Mut gehabt zum offenen Krieg, wenn man so will. Also es ist dann immer wieder zurückgewichen oder hat der Gegenseite die Möglichkeit gegeben, die Dinge so zu drehen, dass sie doch legal aussahen. Und ich vermute mal, mit der jüngeren Richtergeneration wird es gar keinen Widerstand mehr geben gegen die ständige Ausweitung europäischer Kompetenzen. Also die ältere Richtergeneration, die irgendwo auch den demokratischen Nationalstaat verteidigt hat, dazu würde ich auch noch Voskuhle rechnen, die ist ja zum Teil gar nicht mehr im Amt. Und dass die Jüngeren das so versuchen würden, halte ich für unwahrscheinlich. Also Karlsruhe wird letztlich kapitulieren.
In vielen europäischen Staaten erleben wir derzeit eine Renaissance nationalstaatlicher Interessen. Sie haben Frankreich gerade erwähnt oder auch in Italien. Entsteht hier dann ein Konflikt zwischen der historischen Entwicklung der EU und den politischen Erwartungen vieler Bürger?
Sicherlich. Und wir werden zunehmend erleben, und wir sehen das ja auch schon heute, dass einzelne Staaten in der EU dann im Grunde genommen die Rechtsprechung des EuGH oder auch Maßnahmen der EU insgesamt sabotieren, wenn sie in Brüssel überstimmt werden oder eben ein Urteil ergeht, das sie nicht wollen. Es ist ja auch so, dass man sehen kann, dass die einzelnen nationalen Gerichte in manchen Ländern häufig Zweifelsfälle dem EuGH zur Entscheidung vorlegen und in anderen Ländern sehr selten. Also griechische Gerichte fragen sehr selten in Luxemburg nach, wie die Rechtslage ist, deutsche Gerichte vergleichsweise häufig. Und der EuGH kann seine Rechtsauffassung eigentlich auch nur durchsetzen, wenn die nationalen Gerichte sagen, okay, das ist jetzt in Luxemburg entschieden worden, daran müssen wir uns auch in unserer Rechtsprechung halten. Das tun die deutschen Gerichte weitgehend, das tun Gerichte in anderen europäischen Ländern weniger stark. Eben zum Beispiel in Griechenland, aber auch zum Beispiel in der Migrationspolitik wird ein Land wie Polen sich, glaube ich, nicht davon abbringen lassen, seine Ostgrenze mehr oder weniger für alle Migranten zu schließen, egal was der EuGH oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dafür Urteile fällen mag. Man wird das immer irgendwie unterlaufen. Und diesen Mut hat man in Deutschland nicht oder das deutsche Rechtssystem macht das auch nicht möglich.
Blicken wir zum Abschluss noch etwas weiter nach vorne. Steht Europa jetzt eher vor einer weiteren Zentralisierung von Macht und Kompetenzen? Oder erleben wir gerade die ersten Anzeichen einer Gegenbewegung zurück zu den Nationalstaaten?
Das ist vielleicht beides richtig. Die jetzige Kommission unter von der Leyen ist so zentralistisch, glaube ich, wie keine Kommission vorher. Also selbst Juncker war da noch zurückhaltend. Also der Wille, immer mehr Macht in Brüssel zu konzentrieren, ist bei von der Leyen und ihrer Kommission unglaublich ausgeprägt. Und der Hebel dazu ist das Umweltrecht. Oder ein wichtiger Hebel, also der Kampf gegen den Klimawandel und gegen andere Umweltprobleme, wird genutzt, um eigentlich den Nationalstaaten immer weiter einzuschränken in ihren Kompetenzen und für immer mehr Dirigismus in wirtschaftlichen Fragen. Aber das provoziert natürlich auch Revolten. Wir hatten das in Ungarn, jetzt in anderen Fragen, Migration von Seiten Orbáns. Gut, der ist nicht mehr im Amt, aber ich denke, es wird zunehmend Staaten geben, die dann irgendwie bereit sind zum Konflikt mit Brüssel und die man auch nicht so unter Druck setzen kann, wie das mit Ungarn unter Orbán ja geschah, was auch damit zusammenhing, dass Orbán so russlandfreundlich war. Also man wird die polnische Regierung unter Tusk nicht so unter Druck setzen können, wie die ungarische Regierung unter Orbán. Also wir werden beides sehen. Brüssel ist nicht wirklich lernfähig. Es ist offensichtlich nicht den Leuten beizubringen, dass immer mehr Regulierung und Zentralisierung kontraproduktiv sind. Man wird also so weitermachen wie bisher und die Revolten werden zunehmen. Ich meine, wenn Bardella oder Le Pen das Präsidentenamt in Frankreich erhalten, dann haben wir eine Fundamentalkrise in der EU, die sich so schnell nicht wird beilegen lassen. Denn eine solche Regierung in Frankreich wird sich den europäischen Institutionen in vielen Fragen grundsätzlich nicht unterwerfen.
Sagt der Historiker und Autor Professor Ronald G. Asch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Bitte sehr.